Zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Jawohl!
Ja, das war der Startschuss heute beim Kiellauf. Ist ja auch Startschuss für die Sendung zur Sache. Rund 10.000 Läuferinnen und Läufer sind ja heute beim Kiellauf dabei gewesen. Seit vielen Jahren sind schon solche Veranstaltungen sehr beliebt und daher wollen wir heute auch über das Thema Laufen sprechen. Für wen ist das die richtige Sportart, für wen vielleicht nicht? Und ist Laufen ein typisches Beispiel für den Trend, lieber allein statt im Verein aktiv zu sein? Darüber möchte ich sprechen mit dem Sportmediziner Professor Burkhard Weißer. Guten Abend, Herr Weißer.
Guten Abend.
Und vom Landessportverband ist Thomas Niggemann da. Guten Abend.
Moin. Guten Abend.
Und heute Morgen noch beim Kiellauf über die 10 Kilometer erfolgreich. Jetzt ist er bei uns ins Studio gerade eingetroffen. Steffen Ulitschka ist da. Hallo.
Moin, moin.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Rudi Dautwitz. 18.12 Uhr ist es, Sie hören die Sendung zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Das Thema heute Laufen. Ich habe mal heute in den Laufkalender geschaut. Ja, nicht nur in Kiel wurde gelaufen, es gab noch andere Orte. Nächste Woche unter anderem in Lübeck wird gelaufen. In diesem Monat noch ein großer Lauf in Elmshorn. Also man merkt, das ist schon etwas, was die Menschen begeistert hier in Schleswig-Holstein und nicht nur hier. Wir haben ja mit Steffen Ulitschka jemanden hier, der sich mit Laufen seit Kindheitsalter, kann man sagen, auskennt. Der Steffen. Ich duze Steffen, das muss ich vielleicht dazu noch sagen, weil er und wir uns schon lange kennen, genauso wie Thomas Niggemann vom Landessportverband. Steffen, was hat dich so am Laufen begeistert?
Ganz, ganz viele Sachen natürlich, aber wenn ich so übers Laufen rede, dann ist es eigentlich so die Faszination der Geschwindigkeit der eigenen Fortbewegung. Also das, was uns Männer ja grundsätzlich etwas fasziniert, sich schnell fortzubewegen, egal mit welchem Mittel. Und bei mir ist es halt einfach klar, im Wald, wenn man dann merkt, wie die Bäume an einem vorbeirauschen, dass das ja fast wie ein Rausch irgendwann werden kann.
Wie ist es, ich frage mich immer mal wieder, gibt es eigentlich, Herr Weißer, einen natürlichen Drang des Menschen zum Laufen, vielleicht im Kleinkindalter? Bei kleinen Kindern sieht man es ja häufig immer, die laufen sehr schnell, die fangen ja an zu laufen, bei Erwachsenen wird es dann ein bisschen weniger. Gibt es diesen Ursprungsdrang zum Laufen?
Also ich glaube, den gibt es auf jeden Fall. Wir haben aus Spaß früher mal bei unserem Sohn gesagt, der kann gar nicht gehen, der kann nur laufen, der ist nur rumgerannt. Und ich glaube, dass einfach ein Laufen eine sehr natürliche Fortbewegungsweise ist. Und das sieht man tatsächlich bei den Kindern, die häufig einfach laufen, hin und her laufen.
Und Thomas Niggemann hat einen Überblick über alle Sportarten. Letzte Woche war ja der Tag des Sports beim Landessportverband mit wie vielen Menschen, die dort waren?
Ja, rund 30.000.
Unter anderem auch gelaufen. Welchen Stellenwert hat das Laufen so in dieser ganzen Bandbreite der Sportarten?
Also gelaufen wurde beim Tag des Sports auch traditionell seit mehreren Jahren für einen guten Zweck. Wir haben dort einen Charity-Lauf für unsere tolle Aktion Kein Kind ohne Sport. 5.555 Kilometer, auch 5.555 Euro für diese Aktion sind zusammengekommen. Und sonst gab es eine riesengroße Bandbreite von den traditionellen Sportarten, auch zu ganz viel Neuem zum Ausprobieren und zum Gucken. Und auch passend zu unserem Thema natürlich viele Dinge, die auch individuell und alleine mal getestet werden können oder dann auch ausprobiert werden können.
Da waren jetzt 30.000 Menschen, 10.000 heute beim Kiellauf. Das sind ja unglaubliche Zahlen eigentlich. Und trotzdem kann man ja auch sagen, dass viele Menschen eben sich gar nicht mehr bewegen, gerade im Erwachsenenalter. Weißt du, Sie haben es gerade schon angesprochen. Woran liegt das?
Ja, es gibt eine Schere in der Gesellschaft. Es gibt immer mehr, die Sport machen. Die Marathonläufe sind in den letzten 20, 30 Jahren immer größer geworden. Es gibt aber auch gleichzeitig viele, die sich immer weniger bewegen. Das liegt natürlich an der Lebensweise, an einer gewissen Trägheit. Es geht also auseinander und ist häufig auch so ein bisschen mit dem sozialen Status, im sozialen Status begründet.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass tatsächlich gerade die möglicherweise am meisten profitieren würden, die vielleicht kardiovaskuläre Risikofaktoren haben, die vielleicht auch ein bisschen weniger Geld verdienen, schlechte Gesundheit haben und auch gleichzeitig wenig Sport machen.
Und Sie wenn Sie es so als in der Universität sehen, was kann man dagegen machen aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist die One-Million-Dollar-Question. Wie kriegt man die Menschen motiviert, sich mehr zu bewegen? Es gibt natürlich da ganz, ganz viele Ansätze. Es gibt einen Ansatz über den Schulsport. dass man schon die Kinder und Jugendlichen aktiviert. Es gibt den Ansatz, dass Menschen sich in Vereinen organisieren sollen, dass ein Gemeinschaftserlebnis entsteht. Es gibt natürlich auch diesen kognitiven Ansatz, dass man den Menschen sagt, was der Sport, das Laufen alles an gesundheitlichen Vorteilen hat. Es gibt schöne Untersuchungen, gerade bei Mädchen interessanterweise, die, wenn sie mit 15 fitter sind als ihre Geschlechtsgenossinnen, später mehr Geld verdienen. Warum auch immer. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Durchsetzungskraft. Also es sind ganz, ganz viele Ansätze, dass man die Leute in Bewegung bekommt.
Steffen, wer hat dich früher bewegt, motiviert sozusagen? Das Wort Motivation kam ja gerade zur Sprache. Brauchte dich keiner motivieren?
Im Kindesalter, wie Burkhard gerade sagt, ja wahrscheinlich einfach die Gegner, wenn man schneller sein will oder einfach der Ball, den man unbedingt haben will. Aber ansonsten, in einem sportlichen Umfeld aufgewachsen und immer in Bewegung gewesen. Und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt und weniger, dass mich irgendwer zu irgendwas angetrieben hat, sondern einfach, der eigene intrinsische Drang ist, sich zu bewegen. Und umgekehrt, meine Frau sagt halt immer, wenn ich mich nicht bewege, bin ich unerträglich. Also geh raus und hack Holz ungefähr.
Also ich glaube, die Familie spielt eine ganz zentrale, eine ganz große Rolle. Und wenn die Familie aktiv ist und die Familie auch, jetzt spreche ich natürlich als Vereinsverbandsmensch, die Familie aktiv ist im Verein und dann die Kinder mitnimmt in den Verein, dann entwickelt sich vieles von selbst.
Dann wollen wir gleich mal über die Vorteile des Laufens sprechen, hier auf NDR 1 Welle Nord. Laufen ist das Thema heute hier bei uns auf NDR 1 Welle Nord in der Sendung zur Sache. Und wir haben uns beim Kiellauf mal unter den Teilnehmern umgehört, warum sie so gerne laufen. Und das sind die Antworten.
Stress abbauen, hauptsächlich. Und weil Spaß bringt. Bisschen in Bewegung bleiben. Im Alter?
Also ich laufe, um Ausgleich zu haben, um runterzukommen und dann bin ich immer viel besser drauf, wenn ich es gemacht habe.
Motivation ist ja eigentlich so die Eigenmotivation, dass man fit bleibt, dass man ein bisschen was macht.
Ja, weil ich irgendwie richtig gerne Sport mache und gerne an der frischen Luft bin und gibt mir das ganz viel Zufriedenheit.
Herr Weißer, Sie kennen sich aus in dem Thema. Sagen Sie mal, warum es aus Ihrer Sicht sich auf jeden Fall lohnt zu laufen?
Ja, das Spannende ist ja, dass die Antworten, die jetzt gerade gegeben wurden, ja nicht unbedingt auf so einer kognitiven, gesundheitlichen Ebene kamen, sondern es geht tatsächlich um Spaß, es geht darum, sich danach gut zu fühlen. Wenn man aber jetzt mal sagt, was wäre jetzt so aus medizinisch-gesundheitlicher Sicht wichtig, dann ist das ein ganzer Blumenstrauß von Gründen.
Sagen Sie mal die wichtigsten.
Läufer leben länger. Läufer kriegen weniger Krebs und weniger Herzinfarkte. Läufer kriegen weniger Depressionen. Läufer, wenn sie über eine bestimmte Kilometerzahl in der Woche laufen, bekommen praktisch gar keine Zuckerkrankheit. Das sind so die wichtigsten Volkskrankheiten, die da einfach sehr positiv beeinflusst werden.
Ist das bewiesen durch Studien oder sind das Thesen eher?
Ganz klar bewiesen durch Studien. Es gibt in den USA, wer das nachlesen möchte, eine sogenannte Runner's Health Study, Gesundheit von Läufern, wie der Name schon sagt, da ist selbst innerhalb der Läufergruppe noch derjenige, der schneller läuft als sein Mitläufer sozusagen, noch gesundheitlich besser dran, wenn er halt noch fitter ist als der andere Läufer. Und im Vergleich zu Menschen, die genauso alt sind, die gleichen Startbedingungen haben, leben sie mehrere Jahre länger, diese Läufer.
Steffen, du bist nun schon in Anführungsstrichen ein Leben lang ein Läufer. Wie oft warst du schon krank? Oder bist du oft krank, fragen wir mal so?
Traditionell in der Woche vor Weihnachten, also in meiner Profikarriere, war es wirklich einmal im Jahr eine ordentliche Grippe oder Erkältung. In den letzten 2 Jahren war das irgendwie zweimal pro Jahr. Dieses gefühlte Männergrippe, ach, ich muss sterben und das kann doch nicht sein. Wie kann man denn sich nur so schlecht fühlen? Aber ansonsten habe ich nicht viel.
Und ich frage Sie nochmal, Herr Weißer, weil nämlich viele, Sie haben es ja angesprochen, Sie haben es angedeutet, viele gehen ja auch in diesen psychischen Bereich. Sie sagen, sie fühlen sich besser, sie bauen Stress ab. Wie kann man das erklären? Wie kommt das durchs Laufen?
Also der Mensch wird ja durch viele innere Systeme gesteuert. Wir haben den Sympathikus, das ist der Nerv, der einen eher anpusht, der einen auch bei Stress sozusagen überleben lässt. Und wir haben den Vagus, das ist der Gegenspieler, der lässt einen runterfahren. Und wenn man Ausdauersport macht, wenn man läuft, dann wird der Vagus gestärkt. Man hat einen besseren Ruhepuls, man fühlt sich einfach entspannt und der Stress geht runter. Vielleicht noch ganz kurz eben zu Steffen. Ist toll, dass er so selten erkältet war, Sport, so im absoluten Spitzensport, da kann es dann häufig sein, dass das Immunsystem sogar ein bisschen angeschlagen ist. Früher Jan Ullrich, da weiß man, der war mehrmals in der Saison sehr krank. Also jetzt rein für das Immunsystem ist so der obere Mittelklassebereich, was den Sport angeht, das Beste. Insofern tut man auch schon für sein Immunsystem sehr viel, wenn man vielleicht nicht 100 oder 150 Kilometer in der Woche läuft, sondern vielleicht 20, 30.
Da wollte ich sowieso nachhaken, weil ich auch das Gefühl hatte, wenn ich mal intensiv trainiert habe, dass ich schon irgendwie das Gefühl hatte danach, am Tag danach, dass ich ein bisschen anfälliger bin für eine Erkältung oder irgendwas anderes. Ist das so?
Kann ja, das passieren? Ja, es gibt diesen Begriff.
Und wie kann man das auch vermeiden?
Ja, es gibt den Begriff des Open Windows, das kennt man von Marathonläufen, dass man in den 7 Tagen danach das Immunsystem halt so mitgenommen ist durch diese extreme Belastung, dass man so ein bisschen empfindlicher ist für Infektionen. Letztendlich muss man in sich reinhorchen und muss auch so im Trainingstagebuch schauen, wann sind solche Dinge aufgetreten, habe ich mich da überlastet und muss unter Umständen vielleicht Umfänge, Intensitäten anpassen, wenn man merkt, also wenn ich ein hartes Wintertraining mache, härter als das Jahr davor und bin dann 3-mal erkältet, da muss man das modifizieren.
Aber das ist dann ja auch ein Teil der Professionalität, ja, die natürlich bei mir schon, ich sag mal, sehr ausgeprägt war, aber auch für den Hobbyläufer halt zu beachten ist, halt, dass man danach relativ schnell ein Wechsel-T-Shirt anzieht, auch wenn man noch draußen ist, dass man danach halt relativ schnell wieder Kohlenhydrate, also Energie und Wasser zu sich nimmt, dass man danach nicht gleich sozusagen zum nächsten Termin hetzt, um das Stresslevel so hoch zu halten und so weiter und so weiter. Das sind viele kleine Bausteine, die dann eben in diesem Fall einen nicht krank werden lassen, obwohl man das Immunsystem etwas mehr belastet hat.
Ja. Und über das Thema Hobbyläufer und wie man ein Hobbyläufer wird, wollen wir dann gleich nach der Musik sprechen. Und Sie hören die Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord und zwar zum Thema Laufen. Gleich wollen wir uns weiter unterhalten mit unseren Studiogästen über die Vorteile, Nachteile, aber auch was man beachten muss. Alles rund ums Laufen. Viele Schleswig-Holsteiner laufen und diese Begeisterung, die teilen sie auch mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, nämlich mit Daniel Günther.
Ich bin ja jemand, der viel unterwegs ist, auch im Auto viel sitzt, auch am Schreibtisch mal viel sitzt und da ist das für mich einfach ein Top-Ausgleich. Da kriegt man freien Kopf, kann einfach mal seinen Gedanken freien Lauf lassen. Da kommen auch wirklich gute Ideen, also es ist nicht so, dass ich Politik dann immer völlig ausblende, aber es ist einfach wirklich klasse zum Durchatmen. Man ist in der freien Natur unterwegs, von daher macht das immer großen Spaß.
Ja, wir haben jetzt gehört, wie gut Laufen tut, aus medizinischer, aus psychischer Sicht. Herr Weißer, kann jeder laufen? Kann jeder anfangen zu laufen?
Also im Prinzip kann natürlich fast jeder laufen. Es gibt ganz wenige Kontraindikationen vor Verletzung, vor Erkrankung. Aber im Prinzip kann natürlich jeder laufen, ja, ganz klar.
Ich muss aber auch sagen, ich war heute Vormittag beim Kiellauf, habe mir das angeschaut. Nicht nur die Schnellsten wie Steffen, sondern auch die dann irgendwann später kamen. Da sah es nicht schön aus von außen betrachtet. Der Laufstil, die Haltung, sollte man solchen Menschen eher abraten zu laufen oder sind sie das einfach nur falsch angegangen?
Naja, das ist natürlich jetzt eine wirklich schwierige Frage. Also ich habe auch manchmal so, wenn ich so die negativen Bilder so bei 30 Kilometer Marathon, wenn man da so ab 4 Stunden guckt, wer da noch bei 30 Kilometer durchkommt, das sieht schlimm aus. Aber ich glaube, dass die Menschen, auch wenn sie langsamer laufen, wenn sie vielleicht nicht die Top-Technik laufen, dass sie trotzdem eine innere Befriedigung finden. Natürlich müssten die bräuchten eigentlich Trainerinnen oder Trainer. Die müssten im Verein angeleitet werden. Viele laufen einfach so für sich. Aber ich finde es immer noch besser, selbst wenn sie mit einer schlechten Technik laufen, als wenn sie überhaupt nichts machen.
Thomas Nickelmann, wir sprechen in der 2. Stunde vor allem nochmal viel über das Thema Laufen im Verein, aber mal so aus dem Blick des Landessportverbandes, der die Vereine kennt, gibt es viele Vereine, die Laufen an sich anbieten?
Ja, also Laufen ist natürlich eine Sportart, die ganz viel individuell betrieben wird, individuell trainiert wird und dann startet man bei Läufen, so wie heute beim Kiellauf, aber ganz viele unserer Vereine bieten Lauftrainings an, bieten Lauftreffs an und ich denke gerade für Anfänger oder Ältere, die sagen, Mensch, ich möchte mich mit Ausdauersport auseinandersetzen. Es ist eine ganz tolle Geschichte, unter Anleitung langsam an das Laufen rangeführt zu werden und nicht gleich zu denken, so, es muss eine Stunde sein und die muss ich auch noch in einer bestimmten Zeit laufen.
Wir haben ja, während die Musik lief, immer mal wieder und machen wir bestimmt auch weiter noch so, immer wieder ein bisschen gesprochen. Steffen Uditschka, der hat auch angesprochen, ja, der Deutsche setzt sich häufig zu sehr unter Druck, der sollte es einfach mal laufen lassen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ich habe das halt gelernt im Trainingslager in Kenia, dass die da halt einfach viel, viel, viel mehr mit Gefühl arbeiten.
Was heißt das genau?
Einfach, ja, die Vorgabe, dass die eben nicht nach Zeit, nach Kilometer so sehr bis in die Zehntel detailliert vorgegeben ist, sondern dass man eben sagt, okay, heute wird schnell, mittel oder langsam gelaufen und dann an dem einen Tag fühlt man sich eben anders, dann ist Mittel eine andere Geschwindigkeit und das ist natürlich auch ein Prozess, den man erst lernen muss. Das heißt, man muss erstmal zu einem gewissen Athlet werden, aber sich anhand dieser Vorgaben eben das Training setzen und sagen, oh, heute fühle ich mich gut, heute kann ich schnell oder länger machen, was auch immer, also halt mehr Belastung und nach diesem Gefühl mehr agieren als ja, nach GPS-Vorgaben.
Also würdest du dem Hobbyläufer zum Beispiel empfehlen, die Stoppuhr wegzulegen, die Armbanduhr mit der Stoppfunktion?
Nee, ich denke, sehr begleitend das machen. Also das ist eine schöne Kontrolle, gerade Puls oder eben Geschwindigkeit mit einer GPS-Uhr, aber das nicht als Dogma zu sehen.
Oder in der Gruppe.
Absolut, genau. Mhm. Also manchmal ist die Gruppe eben auch zu viel. Auf der einen Seite sind, wenn da eben erfahrene Trainer dabei sind, die dann eben ganz klar sagen können, hier, du langsamer oder du hier, jetzt gib mal Gas und lauft vorweg. Also da eben genau sozusagen seinen Weg zu finden und nicht einfach stur, einfach ja, Vollgas, los geht's.
Herr Meister, Sie haben es vorhin so ein bisschen angedeutet. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sagt, da vielleicht nicht lieber laufen. Ich schmeiß jetzt mal so hier in den Raum hinein so ein paar Stichworte. Zuckerkrank.
Kann man dann laufen? Es gibt ja einen Typ 1 Zucker, das sind die Kinder und Jugendlichen, die sollten so gut eingestellt sein, dass sie trotzdem jede Sportart durchführen sollten. Also das wäre bei denen dann Laufen trotz Zuckerkrankheit und bei den Älteren, die Altersdiabetes Typ 2 haben, da würde man sagen, laufen, weil sie Zucker haben, weil es Laufen die beste Medizin. Natürlich gibt es da aber viele Dinge zu beachten, Unterzuckerung, wenn man zu viel Insulin gespritzt hat, nichts gegessen hat vorm Laufen. Also das ist keine absolute Kontraindikation, aber ich denke eher so an schwere Herzerkrankungen oder auch mit Menschen mit Gelenksersatz, die dann vielleicht lieber Nordic Walking machen oder so etwas in diese Richtung.
Was ist, wenn man Übergewicht hat?
Ja, Übergewicht.
Starkes Übergewicht.
Starkes Übergewicht, da wäre ich natürlich nicht unbedingt jemand, der sagen würde, der soll jetzt im nächsten Jahr einen Halbmarathon laufen, sondern das wären vielleicht auch lieber Menschen, die erstmal mit schnellem Gehen in der Walking-Gruppe, in der Nordic-Walking-Gruppe anfangen sollten. Vielleicht aber auch alternative Formen, Krafttraining. Das ist natürlich dann schon eine hohe Belastung für Gelenke. Aber es geht wirklich da um starkes Übergewicht. Sieht das ja auch beim Kiellauf, also mit einem leichten Übergewicht. Da ist Laufen eigentlich die beste Medizin.
Kann man grundsätzlich sagen, eigentlich könnte jeder laufen. Dort, wo es vielleicht Probleme gibt, der sollte auf jeden Fall zum Arzt vorher gehen und das mit ihm abchecken und auch sich vielleicht begleiten lassen von einem Arzt.
Ja, also das ist über 40-Jährige, auch wenn sie sich ganz fit fühlen, aber alle Menschen mit Vorerkrankungen sollten eine sportmedizinische Untersuchung, einen kurzen Check vorher mal durchführen lassen. Und wenn da dann was gefunden wird, dann sollte man sich einen Sportmediziner suchen, der bereit ist, einen da irgendwie zu begleiten. Ja, auf jeden Fall.
Dann wollen wir das Thema gleich noch mal ein bisschen vertiefen hier auf NDR1 Wille Nord heute zum Thema Laufen. So, jetzt kommen wir von Jennifer Lopez wieder zum Laufen und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere, der uns jetzt zugehört hat, der sagt sich, Mensch, ja, vielleicht sollte ich es doch mal anfangen. Und da wir nun hier drei Experten haben aus den unterschiedlichsten Richtungen, frage ich einfach mal nach, was würde man einem Anfänger, was würdest du ihm mit auf den Weg geben, Steffen?
Weniger ist mehr, vor allen Dingen, was die Geschwindigkeit angeht. Die meisten laufen viel zu schnell und sind dann eben schon nach sehr kurzer Zeit erschöpft, sodass sie ihre vorerst angenommenen Ziele so gar nicht erreichen können. Also manchmal reicht schon das ganz, ganz schnelle Gehen, auch wenn es wirklich nur erstmal der Anfang ist und ja nicht das Laufen, aber auch sonst grundsätzlich gemessen an der absoluten Leistungsfähigkeit wird immer im Training viel zu schnell gelaufen.
Ich kenne ja aus Jugendzeiten noch Fahrtspiel, das Stichwort Fahrtspiel. Das heißt also laufen, gehen. Ist das auch was du zum Beispiel empfehlen würdest, was eine gute Sache ist für Anfänger?
Absolut, das ist für Anfänger wie für den Profiläufer halt ein Trainingsmittel, dass man, wie du schon sagst, mit dem Tempo spielt und eben nicht immer dem Körper den gleichen Reiz gibt, sondern einfach unterschiedlich schnell beanspruchend oder langsam und eben für den Anfänger ist das Laufen schon beanspruchend und das Gehen die leichte Erholung. Das heißt, da so ein bisschen ja, Gefühl mit hineinbringen, dass man sagt, okay, ich beanspruche mich, aber ich muss mir auch die Pausen gönnen.
Aus medizinischer Sicht vielleicht ein Hinweis oder ein Tipp aus Sicht, Sie haben ja früher auch gelaufen, haben uns gerade erzählt, moderner Fünfkampf und jetzt auch immer noch gerne laufend unterwegs.
Also klar, medizinischer Sicht, Krankheiten sollten ausgeschlossen werden. Wenn man dann läuft, sollte man tatsächlich gut in sich reinhören und gut auch auf die Regeneration achten. Als Anfänger kann es durchaus mal sein, dass man einen Tag läuft, hat dann Muskelkater, fühlt sich am nächsten Tag so ein bisschen kaputt und kann dann auch mal 2 Tage Pause machen, der ist am 3. Tag wieder laufen. Ansonsten, was Steffen auch gesagt hat, gehen, laufen, locker traben, Lauf-ABC, das kann jeder nachschauen, was das ist. Also sich so langsam in die Bewegung reinarbeiten und ganz langsam steigern.
Und Thomas Niggemann vom Landessportverband hat schon angedeutet, er hat einen Tipp Richtung Verein.
Klar, ich sage natürlich das, was man hier auch von mir erwartet. Denn mein Tipp ist natürlich, sich eine gute Gruppe im Verein zu suchen. Erfahrene Trainer sind da und gerade für Anfänger oder auch für Ältere, die sagen, Mensch, ich will damit anfangen mit Ausdauersport, da ist das genau das Richtige. Das heißt ja auch nicht, dass ich dann mein Leben lang in dieser Vereinsgruppe weiterlaufe. Aber ich lerne vielleicht zu laufen, ich lerne vielleicht auch mich besser einzuschätzen und sage dann, so, jetzt trainiere ich individuell weiter. Aber der erste Schritt zum Verein, zu den Fachleuten, zu den qualifizierten Kräften ist meiner Meinung nach der richtige.
Dann habe ich noch 2 Fragen, die mir sozusagen mit auf den Weg gegeben worden sind, denn heute beim Kiellauf habe ich mehrere Menschen darauf angesprochen, mehrere Läuferinnen, Läufer, was soll ich denn unsere Experten heute Abend fragen? Da kam die eine Frage, die ist für Sie, Herr Weißer, bestimmt die richtige, bei Erkältung oder sogar bei Fieber, warum ist es da so gefährlich zu laufen, speziell bei Fieber? Ja, das hat man schon häufiger gehört, bei Erkältung auch oder wie sieht es da aus bei beiden Sachen?
Also nochmal ganz kurz zum Fieber, bei 10% von grippalen Infekten haben wir eine Mitbeteiligung des Herzmuskels. Und man merkt das ja auch so, man hat ja schon das Gefühl, dass der ganze Körper, ist ja nicht nur Nase, Hals, sondern man fühlt sich ja überall schlapp, die Muskeln tun weh, die Knochen tun weh und bei jedem 10. gibt es eine leichte Mitbeteiligung eben nicht nur der Skelettmuskulatur, sondern auch des Herzmuskels. Das heißt, mindestens nach dem Fieber 5 Tage fieberfrei, bevor man wieder wirklich Sport macht. Eine leichte Erkältung, bisschen die Nase zu, da kann man sicherlich, wenn man sich danach fühlt, auch mal ein bisschen locker traben. Natürlich jetzt nicht eine harte Einheit, da würde ich jetzt nicht direkt ein Sportverbot ausstellen.
Und wie ist es, da würde ich gerne nochmal nachfragen, Fieber, ich nehme Medikamente, das Fieber geht runter, lieber trotzdem nicht laufen oder kann man sagen, ja, dann kann es losgehen.
Also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ist natürlich so, wenn man Fieber hat und nimmt jetzt irgendwie 3 Aspirin und das Fieber ist weg, das gilt natürlich nicht als fieberfrei, sondern eigentlich der Verlauf der Krankheit, dass man die Krankheit überwunden hat, ohne Tabletten mehrere Tage kein Fieber mehr hat.
Dann gab es noch eine Frage, die passte auch zum Kiellauf heute Morgen, weil dort sind ja auch einige Afrikaner an den Start gegangen. Steffen, vielleicht kannst du uns die beantworten. Viele haben mir gesagt, ich soll unbedingt mal fragen, warum können diese Afrikaner so schnell laufen? Warum könnt ihr auch so elegant laufen? Du hast gerade erzählt, du warst im Trainingslager, als du noch zu Profizeiten unterwegs warst in Afrika. Hast du eine Erklärung dafür?
Also man muss dazu sagen, das ist in Kenia auch nur ein ganz bestimmter Teil Kenias. Die Leute, die eben auf der einen Seite die körperlichen Voraussetzungen haben. Ich denke, die Kenianer am Strand, die sitzen auch lieber eher am Strand und haben keine Lust, sich zu bewegen. Aber auf der anderen Seite sind es einfach die sozialen Möglichkeiten. Das ist gerade da oben in diesen Gebieten um Eldoret und nördlich von Nairobi.
Also Hochland.
Hochland, genau.
Wie hoch ist das da so ungefähr, damit wir uns das
vorstellen? 2000 Meter und noch ein bisschen aufwärts. Bis 2500 Meter. Also kein Gebirge, ist einfach nur so hoch gelegen. Einfach die sozialen Gegebenheiten. Entweder ich muss gucken, wie ich mir, eine Mark verdiene, um am nächsten Tag was zu essen und zu trinken zu haben. Oder ich probiere es halt über das Laufen. Und man sieht, und die haben halt täglich die Läuferscharen vor der Nase. Die sehen, es geht denen ganz gut. Und vielleicht sogar einige, die zu richtigen Nationalhelden und zu richtig Reichtum gekommen sind. Man muss einfach sagen, 800 Euro für uns ist ein tolles Taschengeld und damit kann man ein bisschen was bewegen, wenn man den Kiellauf gewinnt und die können damit ihre ganze Familie ein ganzes Jahr halt aushalten. Das ist halt einfach ganz andere Möglichkeiten und dementsprechend ganz andere Ansporn, es grundsätzlich erstmal zu probieren.
Sehr interessant, dann haben wir das auch geklärt. Ich sage schon mal Tschüss zu Herrn Weißer, nicht zu unseren Hörern und auch nicht zu Steffen Ulitschka und Thomas Niggemann. Herr Weißer geht jetzt nach dieser ersten Stunde, hat noch Termine und ich habe noch einen Verkehrshinweis hier auf NDR 1 Welle Nord. Vorsicht bitte in beiden Richtungen auf der A23 Heide-Hamburg zwischen Schenefeld und Itzehoe Nord. Läuft eine Person auf der Fahrbahn und nach den Nachrichten geht es dann auch gleich weiter mit dem Thema Laufen hier auf NDR 1 Welle Nord. Ja, Laufen ist gesund für Körper und Kopf, darüber haben wir bereits gesprochen, aber festzustellen ist natürlich auch, wer läuft, der läuft häufig lieber allein. Warum das so ist und was Vereine dagegen tun können, darum geht es jetzt in dieser Stunde mit unseren Studiogästen und am Mikrofon mit Rudi Dautitz. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Michael Schulte gerne läuft, aber 10.000 Teilnehmer hatte auf jeden Fall heute der Kiellauf und auch an den nächsten Wochenende wird in ganz Schleswig-Holstein gelaufen, zum Beispiel in Lübeck oder auch in Elmshorn, das sind große Läufe, aber auffällig ist, viele Teilnehmer sind nicht in einem Verein und ja, dafür haben sie die unterschiedlichsten Gründe.
Keine Zeit, beruflich und so ein bisschen Fun, ein bisschen zwischendurch laufen ist okay, aber Verein, dann reicht es leider nicht.
Das hängt mit der Individualität zusammen. Meine Frau zum Beispiel läuft auch alleine, ich laufe alleine. Wir laufen 5 Minuten zeitversetzt.
Naja, es gibt halt Trainingszeiten vom Verein, ich habe mir das auch mal angeschaut. Das ist immer so mit Familie und Beruf immer so schwer zu vereinbaren.
Ich bin Rentner, Training ist um 18 Uhr. Um 18 Uhr ist es was, meistens dunkel.
Ja, Thomas Niggemann vom Landessportverband. Ich glaube, all das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, diese Gründe kennen Sie, warum man nicht im Verein aktiv läuft oder auch andere Sportarten macht, oder?
Ja, das klar. Das ist neu. Klar, es ist nicht ganz neu. Wir müssen uns schon seit Jahren damit auseinandersetzen, dass diese Argumente dem traditionellen Vereinssport entgegengebracht werden. Allerdings stellen wir auch fest, und das ist auch unsere Aufgabe als Dachverband, dass unsere Vereine flexibel auf diese Entwicklung reagieren. Flexibel, was gibt es an Konkurrenzen? Flexibel, wie ist der Marktsport? Aber vor allem auch flexibel, was wollen denn meine Kunden? Was wollen denn die Mitglieder? Und da gibt es außer den traditionellen Mitgliedschaften, von denen natürlich der Sportverein und die Sportverbände leben, gerade in den letzten Jahren auch noch ganz andere Entwicklungen.
Bevor wir darauf noch näher zu sprechen kommen, eine Frage überhaupt, damit wir mal so ein Gefühl dafür bekommen. Es gibt ja schon Erhebungen, zum Beispiel beim Fußball, beim Handball, wie viele Mannschaftszahlen dort oder wie viele Mannschaften es weniger gibt. Sie haben da was mitgebracht an Zahlen oder du hast da was mitgebracht an Zahlen. Wie sieht das aus? Gerade beim Handball, habe ich gerade erst letztens gehört, gab es ordentliche Rückgänge.
Ja, genau. Wir haben uns das mal angeguckt für eben unsere zwei großen Ballsportarten. Und das ist schon traurig und erschreckend, weil die Entwicklung im Kinder- und Jugendbereich ist leider genauso wie bei den Erwachsenen. Also unser Handballverband hat allein im letzten Jahr 62 Mannschaften, spielende Mannschaften verloren. Innerhalb der letzten 10 Jahre 748 Mannschaften.
Was ja eigentlich unvorstellbar ist, weil man denkt immer, Schleswig-Holstein, Handballland, THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, VfL Lübeck-Schwartau, das sind zwei Bundesligisten, ein Zweitligist. Also da müssten ja eigentlich, die Idole sind nicht weit weg in München oder sonst wo, sondern die sind ja um die Ecke. Und trotzdem ist es so, und beim Fußball ähnlich, glaube ich, nicht? Obwohl Deutschland Fußball-Weltmeister wurde 2014, also der Boom ja da war, trotzdem auch dort, glaube ich, prozentual Rückgänge.
Ja, beim Fußball ist es leider vergleichbar. Bei den Erwachsenen sind es 6% weniger spielende Mannschaften innerhalb der letzten Jahre und bei den Jugendmannschaften im A- und B-Bereich sogar 10%. Da ist also eine ganze Menge, die da aufgehört haben. Und wir müssen natürlich analysieren, was ist es in der Gesellschaft, dass wir Kinder, Jugendliche nicht mehr zu diesem traditionellen Vereinssport bringen, auch zu dem Mannschaftssport, der mit Verbindlichkeit zu tun hat, der mit Zuverlässigkeit zu tun hat, der mit festen Trainingszeiten zu tun hat. Warum möchten sie das nicht mehr? Das ist bestimmt dem geschuldet. Es gibt heute ganz andere Kommunikationsformen. Es gibt heute ganz andere Vernetzung der Jugendlichen untereinander, damit auch Zugang zu Angeboten. Die Individualisierung spiegelt sich aber auch wieder, weil die Angebote riesengroß sind im Freizeitbereich. Und wir müssen immer wieder diskutieren, dieses Thema Schule. Wie fordert heute Schule, schulpflichtige Kinder und Jugendliche bis in den Nachmittag hinein? Wie viel Zeit bleibt noch für Sport? Wie viel Zeit bleibt noch für den Sportverein?
Ich will noch einmal, um das deutlich zu machen. Also Fußball, Handball haben wir jetzt gehört. Ist das dieser Trend, den wir vom Fußball und Handball gehört haben, eigentlich insgesamt auch auf andere Leichtathletik, auf andere Sportarten, Reiten, Segeln, was es so alles gibt, Turnen an Mitgliederschwund in den Vereinen auch zu vergleichen? Also ist es dort ähnlich?
Leider haben wir ähnliche Entwicklungen in fast allen unseren Verbänden, also in fast allen unseren Sportarten, mit ein bisschen Ausnahmen bei manchen kleinen Verbänden. Der Landessportverband verliert an gemeldeten Mitgliedern seit nunmehr 12 Jahren jedes Jahr um 1 bis 1,2 bis 1,8 Prozent. Wir liegen jetzt bei 750.000 gemeldeten Mitgliedern, Mitgliedschaften. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Aber uns war klar, dass wir trotzdem noch sehr viele Menschen haben, die bei uns in den Vereinen Sport treiben, aber in anderen Formen als in dieser traditionellen Mitgliedschaft. Und da haben wir auch mal eine Untersuchung in Auftrag gegeben mit wirklich interessanten Ergebnissen.
Steffen, du bist ja jemand, der sicherlich auch für den Vereinssport einerseits ist, aber andererseits natürlich auch viel individuell trainiert. Wie fing das bei dir an mit dem Sport und wann hat sich das verändert, weg vom Verein und eher ins Individuelle? Eher dann, als du Leistungssportler geworden bist oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Nein, also bis zum Schluss und jetzt nach wie vor die Basis und das Gerüst bildet bei mir immer der Verein und die Trainingsgruppe und der Trainer.
Also du läufst häufig auch in der Gruppe?
Ja, genau. Und das hat sich eben dann verändert. Es ist zwar immer der Rahmen. Also ich bin Mitglied einer Trainingsgruppe, eines Vereins und mit meinem Trainer halt ein Gespann und ein Teil dieses ganzen Vereins und der Trainingsgruppe, auch wenn ich individuell trainiere. Und das kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Die Individualität des Laufens, dass das ja, letzten Endes ein Gut ist, weswegen diese Begeisterung für diesen Sport überhaupt so groß ist, dass das eben so einfach durchführbar ist, aber eben auch auf der anderen Seite, ja, mein Profi-Trainingsplan, sozusagen, es gab keinen anderen, der das machen kann. Wenn man mit Abstand der Beste ist, dann macht man halt seinen eigenen Kram, aber die Basis sozusagen, das Gerüst drumherum bildet immer noch der Verein, weil ich ja Leistungssport, Vereinssport mache, der dann eben auch im Spitzenverband, sprich im Deutschen Leichtathletikverband und international da eben integriert ist.
Viele kennen dich als Läufer und bisher hat man dich hier auch in dieser Sendung ja nur als Läufer kennengelernt. Deswegen frage ich nochmal nach, womit hast du eigentlich angefangen? Im Verein ja wahrscheinlich. Du bist ja nicht immer nur gelaufen, schätze ich mal.
Ja, Kindertouren, ganz klassisch. Kindertouren. Nee, ich habe im PTSV, Prezatoren Sportverein, war ich weiß nicht wann, wie schnell Mitglied. Und habe dort Kinderturnen gemacht, habe dann Judo gemacht, habe Badminton als kleiner Junge gespielt, habe Schwimmen gelernt im Verein. Das war sozusagen meine erste Leistungssportart. Habe das ganze Vereinssportangebot mal ausprobiert. Tischtennis, Kanu, Basketball, Fußball
dabei.
Natürlich als kleiner Junge auch mal. Alles dabei und alles mal ausprobiert. Ja, und in der Leichtathletik habe ich dann halt Fuß gefasst und das hat sich am Ende halt durchgesetzt.
Jetzt hast du von deiner Jugendzeit schon ein bisschen erzählt. Thomas Niggemann hat schon ein bisschen erzählt, dass es da natürlich Probleme gibt. Jetzt auch Stichwort Ganztagsschule. Wollen wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen hier auf NDR1 Welle Nord in der Sendung zur Sache. Ja, hier auf NDR1 Welle Nord geht es ums Laufen, jetzt speziell um Sportarten wie das Laufen, das natürlich viele begeistert, aber eben nicht in Vereinen. Und wir haben schon in der Umfrage vorhin gehört, dass es gute Gründe gibt, eben um alleine zu laufen und nicht in der Gruppe. Viele Menschen sind einfach auch beruflich zu stark beansprucht, lieben und benötigen diese Flexibilität. Da sind dann auch Thomas Niggemann vom Landessportverband irgendwo ja auch die Grenzen der Vereine erreicht, oder?
Also das ist natürlich richtig. Wenn ich mich einer Vereinsgruppe anschließe oder wenn ich mich zum Beispiel einer Mannschaftssportart anschließe, dann ist das eine gewisse Verbindlichkeit. Dann habe ich gewisse Trainingstage, Trainingszeiten. Dann habe ich Tage, an denen Spiele stattfinden. Das findet Leuten heute aus verschiedenen Gründen immer schwieriger, das wahrzunehmen. Dort überwiegt dann das Interesse, individuell etwas zu machen. Nichtsdestotrotz versuchen Vereine durch ihr Angebot auch auf die unterschiedlichen beruflichen Entwicklungen hinzuwirken, indem sie Angebote haben von frühmorgens bis spätabends. Aber sie können nie das ersetzen mit ihren Zeiten, was ich mir als Individualsportler selbst aussuchen kann. Ich komme nach Hause und sage, habe ich jetzt Lust zu laufen? Nee, noch nicht. Oder ich warte, bis mein Partner nach Hause kommt und dann laufen wir.
Und das Thema Schule wurde angesprochen, wollen wir nochmal ganz kurz anreißen, weil die Ganztagsschule sicherlich auch immer wieder als Problem dargestellt wird und ist wahrscheinlich auch ein Problem, wobei die Vereine schon versuchen, auch dort zu reagieren, nicht?
Also es verfolgt uns jetzt schon viele Jahre, dieses Thema Ganztagsschule. Einerseits schulpflichtige Kinder, Jugendliche sind länger als früher gebunden in der Schule. Es ist so, ist nicht wegzudiskutieren. Andererseits ist der Sportverein der größte und beliebteste Partner im Ganztag. Aber er erwischt die Kinder im Ganztag anders, mit anderen Angeboten. Das ist eben nicht das traditionelle Mannschaftstraining, sondern das sind Angebote im außerunterrichtlichen Schulsport. Und dort können natürlich Kinder unheimlich viel kennenlernen, neue Sportarten kennenlernen, Bewegungsformen kennenlernen und auch den Zugang zum Sportverein bekommen.
Wie ist das eigentlich? Gibt es da auch Erhebungen, wenn ein Jugendlicher eben nicht im Sportverein ist, ist er dann sozusagen in Anführungsstrichen immer verloren für den Verein? Oder gibt es schon Zahlen, die zeigen, dass auch viele erst im Alter von 20, 25, 30 oder noch älter in den Sportverein eintreten?
Ja, wir machen natürlich eine Analyse nach den verschiedenen Altersgruppen. Und wir haben bei den ganz Kleinen zum Glück immer noch einen ganz hohen Organisationsgrad in den Vereinen von über 30%. Bei den Jugendlichen geht es dann etwas zurück. Und leider haben wir immer wieder dieses große Delta in der Phase, wo es eine Neuorientierung im Beruf gibt, wo man sich häufig mit der Familie neu orientiert, manchmal auch ein Wohnortwechsel dabei, auch einfach angespannter ist durch Familiensituation und Beruf. Und dass diejenigen, die dann raus sind aus dem Sportverein, vielleicht noch am anderen Ort wieder zurückkommen, das ist ganz schwierig.
Jetzt springe ich mal wieder rüber zu Steffen Uliczka, weil Steffen, du kannst, glaube ich, uns auch so ein bisschen aus der Praxis deines Sportlerlebens viel dazu beitragen. Einerseits, als du Student warst, als du Profi warst, klar, da stand der Sport im Mittelpunkt, da hast du dich auch sicherlich vom Tagesablauf danach gerichtet. Jetzt bist du im Beruf, jetzt bist du Familienvater. Fällt es dir schwer, Termine für den Sport freizuhalten, um Trainingszeiten in der Trainingsgruppe, wie du gesagt hast, auch zu nutzen? Oder merkst du einfach auch, dass dieses Individuelle dir jetzt schon sehr wichtig ist?
Ja, für und wieder. Also auf der einen Seite freue ich mich, dass ich eben dann laufen gehen kann, wann ich Lust habe. Und auf der anderen Seite eben auch die Trainingsgruppe wahrnehmen, die halt ihre festen Termine hat und dann eben sage, okay, heute ist der Tag, die und die Uhrzeit und jetzt will ich dahin. Und das ist, ich denke, halt einfach ganz klar die Prioritäten, die man setzt und was man halt selbst erreichen oder was man selbst wahrnehmen möchte. Wenn man dann es schafft oder wenn die Laufgruppen, sei es eben eine privat organisierte oder eben eine im Verein organisierte, es schafft, dem Läufer einen Mehrwert zu bieten, dass er denkt, jawohl, ich möchte da unbedingt hin, weil da ein super Trainer ist, ich diese Gemeinschaft unbedingt möchte, ich unbedingt an dem Ort mit den und den Leuten da eben das machen möchte oder es mir einfacher fällt oder was auch immer, dann ist man natürlich bereit, den Rest so einzurichten, dass man da eben auch dran teilnimmt. Und das kann ich mir jetzt gerade aussuchen. Und das ist ein schöner Luxus.
In der Tat, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wir wollen gleich weiter darüber sprechen, speziell was Vereine auch tun können, um eben Sportler für sich zu gewinnen, die eigentlich auch gerne individuell halt trainieren wollen oder ihren Sport durchführen wollen hier auf NDR1 Welle Nord. Und Sie sind mittendrin in der Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord mit dem Thema Laufen und dem Schwerpunkt, den wir jetzt auch in der folgenden halben Stunde noch besprechen wollen, nämlich immer mehr Menschen laufen zwar gerne, machen Sportarten, aber nicht im Verein. Und warum und wieso und was Vereine dagegen machen können gegen diesen Trend, das wollen wir gleich noch ein bisschen erörtern. Heute gingen rund 10.000 Teilnehmer beim Kiellauf an den Start, aber auch in Bad Bramstedt oder auch in Hohenaspe wurde heute gelaufen. Nächste Woche dann zum Beispiel in Schleswig, in Bordesholm und auch in Lübeck. Viele Teilnehmer, das haben wir bereits festgestellt, die laufen sozusagen ja an den Vereinen vorbei. Aber es gibt auch Vereine mit Laufabteilungen und die Mitglieder, die schätzen diese Vorteile.
Fahrten machen, Ausflüge machen, Feste feiern, das Gemeinschaftsgefühl.
Dann hat man Lauftreff und trifft Freunde und verabredet sich auch außerhalb auch noch zum Laufen. Und das ist einfach schön.
Sich immer jeden Tag alleine zu motivieren und Strecken zu laufen, ist natürlich anstrengend.
Bringt ja viel mehr Spaß. Ist ja schöner als einfach nur hinfahren, laufen und wieder nach Hause fahren. Die Geselligkeit ist schon toll.
Ja, jetzt haben wir von einigen Thomas Niggemann gehört, ja, was die Stärken der Vereine sind, der Laufabteilung in diesem Falle mal. Müssen die Vereine vielleicht diese Stärken noch stärker herausarbeiten oder sind das vielleicht nur wenige Vereine hier in Schleswig-Holstein, die wirklich so aktiv sind und so viele Angebote bieten?
Also das fand ich schon mal sehr schön, was diese Läuferinnen und Läufer gesagt haben. Ah, das ja. Gefällt mir, das war eine schöne Aufzählung von vielen, vielen Vorteilen des Sports im Verein. Natürlich müssen sich unsere Vereine in vielfältiger Art und Weise weiterentwickeln. Ich denke da an die Mitgliedschaftsform, aber es geht auch um Personalentwicklung. Wie stelle ich mich im Vorstand auf in meiner ganzen Personalsituation? Es geht um die Produktentwicklung. Was wird nachgefragt von meinen Kunden draußen? Ich habe Konkurrenz, das kann ich nicht von der Hand weisen. Der muss ich mich auch stellen. Wo bin ich eigentlich auf dem Markt Sport? Und da passiert ganz viel in Schleswig-Holstein. Und wir als Dachverband oder auch unsere anderen Verbände tun dort wirklich eine Menge, die Vereine in diese Richtung zu beraten.
Aber ich muss mal klar fragen, ist man letztendlich nicht gegen kommerzielle Anbieter, also jetzt gar nicht in Sachen Laufen, sondern nehmen wir mal diese Fitnesswelle, ist man gegen kommerzielle Anbieter nicht eigentlich chancenlos, weil da auf der einen Seite steht der Ehrenamtler, auf der anderen Seite der professionelle Unternehmer, der sich viel mehr in sein Fitnessstudio zum Beispiel einbringen kann als der Ehrenamtler?
Also ich glaube nicht, dass man chancenlos ist. Ich glaube, moderne Fitnessstudios mit einem Gerätepark und guten Trainern bieten manches, was viele Vereine, die meisten Vereine nicht bieten können. Aber was vorhin wunderbar rüberkam, was nämlich die Läuferinnen und Läufer sagten, da habe ich die Gemeinschaft, da habe ich die Geselligkeit, wir treffen uns nach dem Laufen, da sind welche, die mich mitziehen, da sind doch noch die Fahrten, da ist doch noch das Drumherum. Das fehlt in den kommerziellen Studios und das können unsere Vereine bieten.
Steffen, du hast jetzt ja genau zugehört. Mal an dich die Frage, was glaubst du, hast du Ideen oder eine Meinung dazu, wie Vereine denn auch ihre Stärken eigentlich noch besser herausstellen können? Denn Fakt ist ja, wir haben es gehört, die Zahlen sind nicht von der Hand zu weisen. Die Mitgliederzahlen sind negativ berichtet, es werden immer weniger Mitglieder im Verein gezählt.
Ja, ganz schwieriges Thema, weil auf der einen Seite kann man natürlich immer sagen, ja, das, was Geld kostet und das, was eben professionell angeboten wird, individuell, ich kann aus einem Strauß mir mein Produkt raussuchen und dafür bezahle ich dann und dann ist okay. Vielleicht ist das die Zukunft und einfach ganz klar, es wird keine Vereine und eben keine Verbände mehr geben. Man weiß es nicht genau, aber die Herausforderungen wollen sie ja trotzdem annehmen und wenn die Vereine das schaffen, eben sich da entsprechend individueller aufzustellen, weil ich denke nicht, dass die Anforderungen an die Person, an das Individuum sozusagen geändert werden können, dass da eben gesagt wird, nee, du musst dich jetzt dem Verein anpassen, früher hat es funktioniert, mach das jetzt bitte auch so, der Kunde gibt ja sozusagen vor, was er will. Und da muss die Anpassung stattfinden.
Ich glaube auch, Thomas, das wird wahrscheinlich der entscheidende Punkt sein für die Vereine. Man muss sich in Anführungsstrichen den Kunden, den Sportlern anpassen. Man muss man noch flexibler werden, muss man noch mehr auf diese Flexibilität, die
kundenorientierter werden.
Ja, das muss ist man mehr auf richtig. Diese Flexibilität auch der Kunden, die man hat, also der Menschen, der Sportler eingehen und diese berücksichtigen, auch wenn das schwierig ist, muss man vielleicht völlig neu denken.
Ja, absolut. Und wir sind dabei, die Vereine in die Richtung zu beraten. Ich nenne ein Beispiel. Wir kamen vorhin auf diese Zahlen der Mitglieder, der Mitgliedschaften. Es gibt immer mehr in anderen Formen, zum Beispiel Kurzzeitmitglieder. Menschen, die sagen, du, von April bis Oktober widme ich mich meinem Segelboot, da möchte ich nicht im Verein sein. Oder andere, die sagen, von Oktober bis April bin ich auf Teneriffa, dann muss ich auch nicht hier im Verein trainieren, sondern nur gerne. Für den Zeitraum. Dann die ganzen Kooperationen in den Lebenswelten, Schule, Betrieb, wo unsere Vereine aktiv sind. Das sind schon gute Zeichen, wo man flexibel reagiert, wo man auf diese Bedürfnisse der Kunden flexibel reagiert. Manche können es besser, manche können es schlechter. Manche große Vereine mit einem sehr großen Angebot, einem anderen Personaltableau, können es manchmal leichter als der kleinere Dorfverein. Aber auch denen ist klar, dass es nicht mehr so funktioniert wie vor 25 Jahren und dass ich auch an meinen Strukturen arbeiten muss, wenn ich noch Leute erreichen will.
Liegt es vielleicht auch daran, dass die Vereine einfach ihre Stärken oder wenn sie sich auf ihre Sportler, die sie bewerben wollen, zwar einstellen können, aber es noch nicht so zeigen. Also sprich, Werbung müsste, sie müssen einfach offensiver rausgehen und ihre Stärken einfach zeigen.
Ja, also völlig richtig. Kommunikation und Marketing
Ist das eine Schwachstelle?
Ganz große Schwachstelle überhaupt im organisierten Sport. Also da machen uns ganz viele andere was vor. Man muss wirklich ja nur mal durch die Straßen fahren und ein bisschen auf Werbeschilder gucken oder an manchen Häusern, wo große Studios sind. Und da haben wir viele Vereine, die sich eigentlich nicht verstecken müssten. Aber selbst auf der Homepage mancher Vereine muss man ja lange suchen, bis ich da mal das Angebot finde. Wann trifft sich denn jetzt die Laufgruppe wirklich für meine, für mich, der ich Anfänger bin, und wann muss ich da wohin gehen? Also das ist ein Riesenfeld, wo noch ganz viel Nachholbedarf ist, um kundenorientierter zu sein. So muss man es leider sagen.
Und läuft da den Sportverein so ein bisschen die Zeit weg? Weil gerade wenn Homepages angesprochen werden, da bin ich manchmal auch verwundert. Da sehe ich dann irgendwie letzter Eintrag vor 3 Monaten. Muss da nicht schnell was passieren?
Da muss ganz schnell was passieren. Wir sind da auch mit vielen Angeboten dabei, was Qualifizierung angeht von Leuten. Wir können auch Leute hinschicken, die helfen gerade beim Aufbau, Ausbau von Homepages. Das ganze Thema der Digitalisierung beschäftigt uns natürlich enorm, wie viele andere auch. Und ich glaube, ich gebe dir da völlig recht, da müssen wir auch wirklich Gas geben. Also da darf man nicht mehr lange warten, sonst fahren da manche Züge ab und man läuft hinterher.
Gas geben ist das richtige Stichwort, um mal noch einmal auf die Straßen zu schauen. Vorsicht bitte, nämlich in beiden Richtungen, auf der A7 Hamburg-Flensburg in Dreieck Hamburg-Nordwest. Dort laufen Tiere, deswegen dort bitte ganz besonders vorsichtig fahren. In beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Flensburg im Dreieck Hamburg-Nordwest. Dort laufen Tiere. 19.52 Uhr, Sie hören die Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Und zum Abschluss, weil nächstes Jahr, was ist genau Olympische Spiele, wollen wir natürlich auch nochmal über den Spitzensport in Schleswig-Holstein kurz sprechen, speziell in der Leichtathletik und noch spezieller in Sachen Laufen. Wir hatten 2016 in Rio Maja Rehberg am Start als Hindernisläuferin, 2012 Steff Uditschka, unseren Gast heute, der in London mit dabei war. Kurz nur mal ein Eindruck, Olympische Spiele für einen Sportler, größer geht's nicht?
Ja. Ganz klar. Also dieses, alle sagen, wow, Olympia ist das Größte, das Tollste, und man selber sagt das ja auch, okay, größtes Ziel, und wenn ich das geschafft habe und so weiter und so weiter, und dann ist man da und ist dann irgendwann angekommen und denkt so, okay, jetzt weiß ich, was die meinen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl, was sich eigentlich nicht beschreiben lässt, was ich glaube auch wirklich nur den Athleten vorbehalten ist, wenn man da dann steht im Stadion, Teil des Teams ist oder in der Mensa steht, und das ist ein Gefühl, das ist für immer in mir, und das kann mir keiner nehmen, und da bin ich unfassbar stolz drauf.
Standst du denn neben Usain Bolt?
In der Mensa, natürlich. Der war mal zu Besuch, der hat ja nicht im olympischen Dorf gewohnt, ja. Aber da bin ich an ihm vorbeigegangen, und ja, ist auch nur ein sehr schnell laufender Mensch.
In der Tat. Bist du und Maja Rehberg ebenso, wart ihr oder seid ihr Ausnahmetalente, die dadurch eben bei den Olympischen Spielen dabei gewesen seid? Oder warum fehlt im nächsten Jahr aus deiner Sicht ein Schleswig-Holsteiner in der gesamten Leichtathletik bei den Spielen? Wird ja wahrscheinlich keiner mit dabei sein.
Ja, Talent ist das eine, also das natürlich ganz vielschichtig ist. Ich glaube, Maja und ich sind eher die etwas über den Fleiß, über den Trainingsfleiß ihre Leistung erbringen. Laufen ist natürlich, wie heute auch schon gesagt, einfach total einfach durchführbar. Und auch im Spitzensport ist Laufen relativ materialunaufwendig. Und daher, ich sag mal, in einer Sportprovinz wie Schleswig-Holstein auch noch durchführbar. Ich denke, alle anderen Disziplinen sind da schon deutlich schwieriger, mit einem anderen, mit einer technischen Ausstattung durchführbar. Und ganz am Ende, klar, die Community. Ich meine, da, wo ich eine super Trainingsgruppe habe, gerade im Laufen, ich stand vor der Entscheidung, Maja stand vor der Entscheidung, will ich mich einer anderen Trainingsgruppe anschließen, wo wirklich starke Gegner sind, wo ich jedes Mal im Training gefordert werde, wo ich mit gleich starken bei einem etablierten Trainer Tag für Tag eben nicht alleine laufen muss, sondern mich irgendwie verabreden kann oder das koordiniert wird und auch noch bessere Rahmenbedingungen habe, indem ich nach Wattenscheid, nach Berlin, nach München, wo auch immer hingehe. Wir beide haben uns dagegen entschieden, und es hat gut funktioniert, weil wir aber auch unser eigenes Umfeld so ein bisschen gelenkt, geleitet haben und damit halt sehr zufrieden waren und die entsprechende Unterstützung sehr individuell auch erfahren haben, muss man ja einfach sagen.
Thomas Nickemann, aus Sicht des Landessportverbandes ist es ja bestimmt in gewisser Weise auch tragisch, dass jetzt kein Leichtathlet nächstes Jahr dabei ist. Der Landessportverband versucht sicherlich im Rahmen seiner Möglichkeiten Sportler zu fördern hier in Schleswig-Holstein, damit sie eben, so wie Steffen Ulitschka es gerade angesprochen hat, nicht weggehen. Warum klappt es aus Sicht des LSV gerade nicht in der Leichtathletik, da mal wieder jemanden, der Talent hat und oder fleißig ist, so weit hochzubringen, dass er bei Olympischen Spielen dabei ist?
Ja, es ist ganz schwierig. Vorhin so, als die Musik spielt, hat Steffen ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was es auch für ein Trainingsaufwand ist, was Steffen wirklich so gemacht hat, um so stark zu sein, wie er stark ist. Und dort immer wieder von Kind an Leute zu finden, ist extrem schwierig. Wir fördern in unserem Team Schleswig-Holstein ja Athletinnen und Athleten mit Chancen für Olympia, für die kommenden Spiele, aber auch darüber hinaus. Natürlich ist es ein kleines Taschengeld, aber gerade Studenten, die in der Studierende oder auch junge Leute, die noch in der Ausbildung sind, denen hilft es auf alle Fälle ein bisschen dabei, Sport, Hochleistungssport mit diesem großen zeitlichen Aufwand und eben Studium, Schule oder Beruf so unter einen Hut zu bringen. Wir freuen uns und wir wären und nämlich glücklich, wenn wir auch in Zukunft Athleten aus Schleswig-Holstein ganz nach oben bringen können. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ist natürlich unser Ziel. Und ja, schauen wir mal.
Es gibt ja noch andere Sportarten. Dort sind auf jeden Fall Schleswig-Holsteiner mit dabei, auch international mit dabei. Werden wir dann also in Tokio auch miterleben. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn vielleicht dann 2024 bei den nächsten Olympischen Spielen vielleicht mal wieder ein Leichtathlet, vielleicht ein Läufer aus Schleswig-Holstein dabei ist. Die Zeit ist um. Ich sage Dankeschön an Steffen Ulitschka und Thomas Nickemann. Am Mikrofon verabschiedet sich Rudi Dautwitz und wünsche Ihnen noch einen schönen laufenden Abend.
Zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Nur auf NDR 1 Welle Nord.